Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Ich freue mich wieder, hier zu sein. Ich habe gerade eben draußen schon scherzhaft gesagt, die konnten mir in Greifswald nichts mehr beibringen. Heißt aber nicht, dass ich alles weiß, sondern da will nichts mehr in den Kopf rein. Umso schöner, wieder hier zu sein. Heute haben wir Sommerkirche. Ich sehe auch das ein oder andere Gesicht aus den umliegenden Gemeinden. Schön, dass das so möglich ist. Wir merken das in Corona-Zeiten. Der ein oder andere sagt, ach, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Und am Radio und am Fernsehen ist auch gemütlich. Aber was uns fehlt, ist eben dann doch das Miteinander. Und wir sind natürlich immer noch bei den Regeln, die gelten sollen. Wenn Ihnen das möglich ist, dann halten Sie den Mundschutz auf. Wenn Sie sagen, ich kann nicht so lange mit diesem Mundschutz, dann dürfen Sie ihn auch abnehmen. Aber wenn das geht, dann bitte auch aufbehalten. Singen ist hier immer noch nicht erlaubt. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, wenn dann drei Strophen Lied ist und man summt im Kopf dann so mit. Deswegen machen wir es ganz bisschen anders. Wir werden Musik hören, Variationen zu den Liedern. Und die Texte werden auch erscheinen. Lassen Sie einfach Musik und Texte auf sich wirken. Aber versuchen Sie nicht irgendwie mit zu summen. Das ist einfach sehr anstrengend. Oder wenn Sie es doch mögen, machen Sie es doch irgendwie. Und wir lassen uns heute dann auch etwas zu singen. Denn die Musik, die spricht uns ja in besonderer Weise an. Die Texte und alles, was für den Gottesdienst wichtig ist, finden Sie hier oben dann immer an unserer schönen Bahnhofsanzeige. Hat jemand so genannt. Ich habe gedacht, das passt sehr gut, denn da stehen eigentlich die Dinge, die man dann für den Gottesdienst auch brauchen muss. Und so wollen wir Gott loben und wollen miteinander Psalm 139 sprechen. Wir sprechen miteinander. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, wir haben unser Leben aus deiner Hand. Du schenkst uns das Leben und siehst uns liebevoll an. Du gönnst uns ein Leben in Fülle und Freiheit. Lass uns aufs Neue erfahren, dass unser Leben reich und tief wird in deiner Nähe. Erfrische uns. Ermutige uns, vor dir in dieser Welt zu leben. Dazu gib uns die Kraft deines Geistes. Amen. Ja, man merkt, dass ich länger weg war. Den Wochenspruch, den finde ich so gut und der ist einfach so mit untergegangen. Den möchte ich Ihnen doch noch gerne einmal zu Anfang auch zu Gehör bringen. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist ja auf der einen Seite sozusagen eine juristische Erklärung, du bist mein, du gehörst mir, aber es ist natürlich auch die schönste Liebeserklärung aus Gottes Mund, du bist mein. Darum geht es in diesem Gottesdienst. Und da, wo Israel und Jakob steht, beim Vorlesen merkt man so ein bisschen, stockt man so ein bisschen, da dürfen wir unsere eigenen Namen einsetzen. Aber dazu dann nachher in der Predigt auch mehr.
Das könnte ich mir nicht verstauen. Es gehört zu den aufregendsten Erfahrungen eines Menschen, ein Kind zu gebären. Oder, das ist die Rolle für uns Männer bestenfalls, dabei zu sein, wenn es auf die Welt kommt. Trotz modernster Medizin ist das, denke ich, immer noch der dramatischste Augenblick für einen Menschen. Tod und Leben sind dann ganz nah beieinander. So sagt Paulus, ist es auch in der Taufe. Wir sterben mit Jesus. Aber zugleich fängt ein neues Leben an. Davon schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom im 6. Kapitel. Ihr wisst doch, Bei unserer Taufe wurden wir förmlich in Christus Jesus hineingetaucht. So wurden wir bei der Taufe in seinen Tod mit hineingenommen. Und weil wir bei der Taufe mit ihm gestorben sind, wurden wir auch mit ihm begraben. Aber Christus ist durch die Herrlichkeit des Vaters vom Tod auferweckt worden. Und genauso sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der im Dienste der Sünde stand. Jetzt sind wir ihr nicht mehr unterworfen. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Wenn wir nun mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm leben. Das ist unser Glaube. Halleluja.
Am Ende des Matthäusevangeliums verabschiedet sich der auferstandene Jesus mit markigen Worten von seinen Jüngern. Diese Worte versprechen Großes und senden uns in die Welt. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen und des Sohnes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja.
Auf das Evangelium wollen wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir hören Gottes Wort aus dem siebten Kapitel des fünften Mosebuches. Dort sagt Mose: Denn ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wert als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren mit einem Eid gegeben hatte. Aus diesem Grund hat er euch mit großer Macht aus Ägypten geführt und euch aus der Sklaverei des Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. Erkennt deshalb, dass der Herr, euer Gott, der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über 1000 Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Befolgt deshalb die Gebote, Gesetze und Vorschriften, die ich euch heute gebe. Wenn ihr diese Gesetze haltet und sie befolgt, wird der Herr, euer Gott, zu seinem Bund mit euch stehen und euch mit seiner beständigen Liebe begegnen, wie er es euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, die letzten Worte eines Menschen haben besonderes Gewicht für diejenigen, die sie hören. Das fünfte Buch Mose ist eine Rede, die letzte Rede von Mose an das Volk. Er selber darf nicht mit in das verheißene Land. Und jetzt richtet er sich noch einmal an dieses Volk. Und da ist klar, dass man dann noch einmal das sagen möchte, was einem besonders wichtig ist. Und Mose als Führer des Volkes, der sagt, das braucht ihr für euren Weg, das ist wichtig, dann könnt ihr weitergehen. Und er sagt ihnen, worauf sie sich verlassen können, was sie unbedingt tun sollen, und er erinnert sie daran, wer sie sind. Das gehört ja zusammen, wenn wir uns unser Selbst sicher sind und mit beiden Füßen im Leben stehen und sagen, das bin ich, wenn ich feststehe, dann kann ich dann auch losgehen. Das stärkt uns, wenn wir gewiss sind, das bin ich und das kann ich und da gehöre ich hin. Und Mose sagt es ja deutlich, ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn. Von allen Völkern dieser Erde hat Gott sich euch auserwählt. Nicht, weil ihr besonders groß, besonders bedeutend seid, sondern er hat euch erwählt, weil er es so wollte, weil er euch liebt. Ihr gehört Gott. Jetzt könnte man an dieser Stelle sagen, und was ist mit uns? Mose spricht ja an das Volk Israel, an die Juden. Das sind wir ja nicht. Wenn die Juden erwählt sind, wie hängen wir denn als Christen damit dran? Geht uns das überhaupt etwas an, was Mose dem Volk Israel sagt? Können wir das einfach auch selbstverständlich auf uns beziehen? So wie ich das bei dem Wochenspruch vorhin gesagt habe, statt Jakob und Israel kann man auch Alvin und Julia einsetzen. Können wir das so einfach machen? Wenn man der Spur des Alten Testamentes folgt, dann ist das ganz spannend. Als Abraham, der als erster von Gott berufen wird, auf den Weg geschickt wird, da heißt es, alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Gott beruft einen und hat doch schon alle im Blick. Und wenn man einmal die Augen dafür offen hat, dann sieht man das im Alten Testament. Der Prophet Jesaja hat einmal die Vision, alle Völker, die werden nach Zion, die werden nach Jerusalem kommen, weil sie genau diesem einen Gott begegnen, ihn anbeten wollen. So macht Gott das. Gott beruft den Abraham und es wird daraus das Volk Israel. Und dieses eine Volk Israel, das ist dann wieder auch für die anderen Völker der Anlaufspunkt. Und dann heißt es im Johannesevangelium dann ganz folgerichtig, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also nicht nur Israel, sondern darüber hinaus die Welt. Gott liebt alle und jeden. Das ist die Schuld des Christentums, dass wir im Laufe der Zeit die Dinge verdreht haben. Am Anfang, als die ersten Christen dazukamen, da haben sie gestaunt. Wir dürfen jetzt auch zu Gottes auserwählten Volk dazugehören. Und dann ging das Ringen los. Wie ist denn das? Paulus hat sich daran abgearbeitet. Wir haben Jesus als den Sohn von Gott erkannt und die Juden nicht. Und wie passt denn das jetzt eigentlich zusammen? Und aus dem Staunen wurde das Ringen, wie geht denn das jetzt miteinander? Und später ist das dann leider gekippt in die falsche Richtung. Und dass die Christen gesagt haben, wenn wir jetzt erwählt sind, dann seid ihr als Juden jetzt die Verworfenen. Und was das in der Geschichte bedeutet hat für die Juden, daran tragen wir als Christen eine große Schuld, dass wir mitgesagt haben, die sind jetzt verworfen, die gehören jetzt nicht mehr dazu. Aber wenn man in die Bibel hineinguckt, dann sieht man, wie Gott das angelegt hat, dass es immer größer wird und alle umfassen soll. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Meine Identität, wer ich bin, das ist bestimmt durch das, was Gott für mich tut. Wir sind geliebt, Wir sind erwählt, wir zählen bei Gott. Man kann sich das gar nicht groß genug vorstellen. Der Schöpfer von allem, was ist, der sagt mir persönlich, ich habe dich lieb. Ich gebe meinen Sohn für euch in diese Welt, damit ihr hautnah erfahrt, wie nah ich an euch dran bin. Und ich weiß, ich Gott, ich weiß, was ihr mit meiner Liebe macht. Ich weiß, was ihr meinem Sohn antut. Und doch kann und will ich nicht anders. Ich lasse euch mit eurem Hass austoben, damit ihr am Ende seht, dass meine Liebe noch größer ist als das, was ihr gegen mich aufzubringen habt. Wenn Gott im Alten Testament seine Liebe und Barmherzigkeit zusagt, dann ist häufig vom Bund die Rede. Und ich habe zuerst gedacht, naja, das Wort Bund, das kommt bei uns gar nicht so häufig vor, aber stimmt ja gar nicht. Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland. 16 Bundesländer. Und wenn man die Nachrichten verfolgt, dann sieht man, wie das miteinander verflochten ist, Bundesländer und die Bundesrepublik, und wie das mit Rechten und Pflichten belegt ist und wie immer wieder gezerrt wird, was gilt denn jetzt und wie müssen wir das machen und vielleicht müssen wir auch Regeln auch ändern. Und wir reden vom Bund der Ehe. Ich glaube, wir haben sogar zwei Leute hier, die kürzlich den Bund eingegangen sind. Wer ist denn das? Sind die heute hier? Einmal kurz zeigen. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Nachher bei den Abkündigungen sprechen wir auch noch ein Gebet für Sie. Und ich nehme an, dass Sie nicht gesagt haben, wir gucken uns mal die Rechtsvorschriften an, was gehört zu einer Ehe. Und haben Sie gesagt, oh, das klingt ganz gut, deswegen machen wir das. Ich vermute, Sie haben geheiratet, weil Sie gesagt haben, wir wollen unser Leben, wir wollen unsere Liebe miteinander teilen. Aber das sind eigentlich so die beiden Komponenten eines Bundes. Da ist etwas geregelt, wer was zu tun hat, Rechte und Pflichten. Aber das Innere, woraus so ein Bund lebt, ist die Liebe, die man miteinander teilen möchte. Und so kann man eigentlich auch diesen Bund verstehen, den Gott mit seinen Menschen eingeht. Es geht um ein Liebesverhältnis. Und es geht darum, dass Gott sagt, ich verpflichte euch und ich trete für euch ein. Gott verpflichtet sein Volk Israel, sie sollen heilig sein, das heißt, sie sollen Gott achten, sie sollen seinen Worten folgen, und Gott nimmt seine Menschen in Verantwortung für diese Welt, für Gerechtigkeit, für Frieden, dass Menschen von diesem Gott erfahren. Und wenn man das so hört, dann klingt das so, das ist so hoch, wie sollen wir das denn machen? Aber es geschieht auf ganz verschiedenen Ebenen. In Greifswald, in meinem Studium, habe ich unter anderem, meine ich, begriffen, dass der Glaube da gelebt wird und da weitergegeben sind, wo wir selber sind. Wo wir sind, da sind wir als Christen gefragt. Wir sind als erstes verantwortlich, einfach in dem Lebensbereich, wo wir schon sind. Wir müssen auch gar nichts erfinden, für wen soll ich denn jetzt da sein, wem soll ich denn helfen, sondern da, wo ich in einer Familie bin, da, wo ich Freunde habe, da, wo ich in der Arbeit Kontakt mit anderen Menschen habe, da bin ich schon längst als Christ gefragt. Hier als Gemeinde vor Ort eine Nummer größer. Da müssen wir uns als Kirchengemeinde fragen, wie können wir eigentlich zum Wohl dieses Ortes beitragen? Was fehlt Menschen hier? Was können wir als Gemeinde tun? Und wenn wir uns zusammentun, dann können wir natürlich mehr tun, als wenn einer alleine für sich in seinem Kreis etwas tut. Deswegen fängt das bei dem Einzelnen an, geht in unserer Gemeinde weiter. Und wenn man dann die Ebenen so hoch geht, immer wieder die Diskussion, darf oder muss Kirche politisch sein? Aber wenn Kirche länderweit oder weltweit auch vereinigt ist, dann muss sie auch ihre Stimme erheben und den Mächtigen sagen, so nicht, so geht das nicht in Gottes Namen. Wir haben Verantwortung in ganz verschiedenen Bereichen. Paulus findet einmal einen sehr schönen Ausdruck dafür, was das heißt, Gott zu ehren, dem Menschen für den Nächsten da zu sein. Er sagt, wir sollen Gottes Glanz in die Welt widerspiegeln. Jetzt sagen Sie mal, wie kommt Glanz auf ein Gesicht? Wie macht man das? Wie kriegt man das hin, dass jemand Glanz auf seinem Gesicht hat? Bei Frieda habe ich es gerade schon gesehen. Wenn man selber, ja, mit den Masken kann man es natürlich nicht so richtig sehen. Aber wenn jemand einen anlächelt, man kann eigentlich fast gar nicht anders, als dass man auch zurücklächelt. Wenn ein Glanz ausgeht, dann bewirkt das etwas. Und Paulus sagt, wenn ihr mit Gott in Kontakt seid, das ist doch wie etwas, was auf euch zukommt. Und wenn ihr euch davon erfassen lasst, dann geht das Glänzen eigentlich von ganz von selber. Gott verpflichtet uns, aber er nimmt sich auch selber in die Pflicht. Auch das ist verrückt. Der, der alles gemacht hat, und wir Menschen, manchmal auch das Staunen in der Bibel, wie kann das eigentlich sein, dass Gott, du uns kleinen Menschen beachtest? Aber Gott sagt sich selber auch zu. Man möchte fast sagen, er kann gar nicht anders, denn die Bibel sagt, Gott ist treu. Er ist Treue, das ist sein Wesen. Und so sagt er seinem Volk zu, ich bleibe treu an deiner Seite. Er hat Israel, dieses kleine Volk, aus dem mächtigen Ägypten herausgeholt. Und die Israeliten blicken immer wieder dahin zurück und sagen, so groß ist unser Gott. Auf den können wir uns verlassen. Er rettet uns. Einen Satz muss ich noch nachtragen aus dem Gotteswort, das wir gehört haben. Das habe ich vorhin weggelassen, aber wir kommen nicht drum hin. Können nicht einfach was weglassen und sagen, ach, das zählt nicht mehr oder was soll das? Ein Satz steht in dem Ganzen und da heißt es, aber Gott bestraft und vernichtet diejenigen, die ihn hassen. Ja, wer ihn hasst, den bestraft er auf der Stelle. Das sind einmal harte Worte. Kein lieber Gott, der über alles so den Mantel der Liebe deckt und sagt, alles nicht so schlimm. Er zieht uns Menschen zur Verantwortung. Ein Verbrechen wird von Gott auch als Verbrechen geahndet. Wenn wir in diese Welt blicken und manche Dinge, die man sieht, auch in den Nachrichten, wie Menschen andere Menschen quälen, sie erniedrigen, ja, Dinge mit ihnen tun, wo man sagt, das kann doch gar nicht sein, dass ein Mensch auf so eine Idee kommt, kommen vielleicht in dieser Welt manchmal damit durch, dass sie nicht vor Gericht kommen oder sich irgendwie daraus winden können. Aber irgendwann steht ein jeder mit dem, was er getan hat, auch vor Gott. Gott straft, er bringt die Gerechtigkeit. Für die Jünger bricht an Karfreitag, kein Wunder, eine Welt zusammen. Da sind sie mit dem unterwegs, wo sie das Gefühl haben, hier ist Gott doch ganz nahe. Und dann stirbt er an diesem Kreuz. Und die Jünger, die auch mit diesem Alten Testament groß geworden sind, die müssen vielleicht auch gedacht haben, die Ankläger hatten recht, er war ein Gotteslästerer. Jetzt wird er für das bestraft, was er getan hat. Gott hat sie es nicht mehr länger bieten lassen. Die Jünger konnten an Karfreitag nichts Hoffnungsvolles mehr finden. Gott hat Jesus bestraft, so mussten sie vielleicht denken. Aber dann geht am Ostermorgen die Sonne auf. Das Grab ist leer, Jesus erscheint, mal hier, mal da, mal so, mal wieder ganz anders. Und die einen sind von Freude begeistert, andere zweifeln. Aber es wird erst nach und nach, wird den Jüngern so deutlich, Moment mal, was bedeutet denn das eigentlich, was hier nun gerade passiert ist? Und von Karfreitag bis Ostern das weiterzudenken, das ist gar nicht so einfach. Aber so langsam bildet sich etwas heraus. Wenn Jesus an diesem Kreuz gestorben ist und es nicht die Strafe von Gott war für das, was er getan hat, wenn er also nicht die eigene Strafe getragen hat, dann für wen dann? Dann doch wohl für uns. Sein Kreuz war nicht für seine Schuld, sondern für unsere Schuld. Schuld, das wissen wir aus unserem Alltag, muss wieder gut gemacht werden. Wenn es einen Autounfall gibt, da Dann steigt man aus und vergewissert sich, alles gut, keiner verletzt. Und dann sagt man aber nicht, tschüss, Entschuldigung, und dann fahren wir wieder nach Hause, sondern dann werden erstmal die Versicherungsdaten getauscht. Wo ein Blechschaden entsteht, wo Schuld ist, muss das ausgeglichen werden. Und das ist nur ein bisschen Blech. Wenn ein Mensch einem anderen Menschen etwas antut, da reicht es nicht, dass man sagt, Entschuldigung, tut mir leid. An manchen Stellen reicht es, aber an anderen Stellen merkt man, das kann ja nicht alles sein. Schuld muss auch wieder ausgeglichen und bezahlt werden. Gott richtet die Schuld, aber er nimmt den Schuldigen an. Jesus stirbt für uns Menschen, die wir uns so ganz weit weg von Gott aufgestellt haben und manchmal sagen, wir brauchen Gott gar nicht, und sagt, ihr habt euch ausgeschlossen, aber ich schließe wieder auf für euch. Sie haben das in den Bibeltexten gemerkt, die wir gehört haben, da ging es um Taufe im Römerbrief. Und Paulus beschreibt das in einer Art und Weise, wo man sagt, das ist ganz schwer nachzuvollziehen. Er sagt, wenn wir getauft werden, dann werden wir eigentlich mit Jesus in seinen Tod mit hinein getauft. Es ist sozusagen, wenn wir getauft werden, dann nimmt er uns und hält uns fest und nimmt uns mit durch den Tod in das neue Leben bei Gott. Erstaunlich, oder? Gottes Bund mit uns. Israel hat er errettet aus Ägypten. Und man sagt, wow, da kann man schon toll etwas von dem sehen, was dieser Gott kann. Aber ein Gott, der uns von unserer Sünde trennt, uns davon reinigt, uns mitnimmt durch den Tod in ein ganz neues Leben. Und Paulus sagt, das ist nicht etwas, was später gilt, wenn ihr gestorben seid, sondern wenn ihr jetzt schon so nah mit Jesus verbunden seid, dann geht das jetzt auch los. Wir sind von Gott erwählt, wir sind in seinem Bund. Amen.
Thank you. Ja, als ich nun letzte Woche wiederkam und dann habe ich Anke gefragt, Mensch, wie sieht's aus mit den Trauungen? Und die sagt, sind alle abgesagt. Keiner lässt sich jetzt in dieser Zeit trauen, aber es gibt ja doch noch welche. Wir haben sie vorhin schon gesehen, getraut wurden am Samstag, den 11. Juli in der evangelisch-lutherischen St. Martinskirche in Remels, Frau Anna Renken, geborene Milfs, und Herr Dr. Volker Renken aus der Langholter Straße in Westrauderfehn. Auf diesem Wege auch noch einmal einen ganz herzlichen Glückwunsch. Wir wollen für Sie beten. Herr unser Gott, wir haben davon gehört, dass du einen Bund mit uns schließt, aus dem du uns nicht herausfallen lässt. Wie schön, wenn zwei Menschen zueinander finden, den Bund fürs Leben wagen. Aber wir wissen auch, wie zerbrechlich unsere Bemühungen manchmal sein können bei all dem, was wir wollen. Und so ist es gut, dass wir unsere Bünde umschlossen wissen können von deinem Bund. So bitten wir dich für das Ehepaar Renken, segne sie auf ihrem Weg. Geh du mit ihnen, lass sie deine Treue erfahren. Segne und bewahre du ihre Liebe. Amen. Ja, wir sammeln in der Corona-Zeit nur noch am Ausgang für unsere Diakoniekasse. Mir war das jetzt gar nicht so bewusst, wo ich jetzt gerade wieder da bin. Diakoniekasse heißt dann ja für Menschen hier bei uns, die in Not sind. Aber das heißt natürlich auch an vielen Orten, wo gar keine Gottesdienste stattfinden oder vielleicht auch so ähnlich verfahren wird, dass viele Werke, die sonst, ja, wenn in der ganzen Landeskirche gesammelt wird, da kommen ja auch zigtausende Euro zusammen und die dann auch fest im Haushalt eingeplant sind. Wenn der ein oder andere Spendenaufruf sie erreicht, nicht gleich denken, was wollen die alle von mir, sondern ja, für viele, die auf Spenden angewiesen sind, ist das auch eine Zeit, die dann gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, dass sie da einfach auch, ich sag mal, ihre Christenpflicht ernst nehmen und sich fragen, was legt Gott mir aufs Herz, wo ist meine Hilfe, mein Mittun, aber auch mein Geld gefragt. Auf unserem Altar, da liegen wie immer Karten, die man gerne mitnehmen kann, gedacht als kleiner Gruß für jemanden, der einsam ist, für jemanden, der krank ist. Und ja, wenn man in Corona-Zeiten auch sagt, jemand ist krank, da gehe ich lieber nicht ins Haus, die Karte kann man einwerfen. Aber wenn man schon was in der Hand hat, kann man vielleicht auch bei jemandem klingeln und sagen, diese Karte wollte ich dir geben. Das kann man dann ja vielleicht auch mit dem nötigen Abstand dann trotzdem bewerkstelligen. Ich glaube, auch das ist gerade wichtig in dieser Zeit, dass wir ja niemanden übersehen und keiner alleine bleiben muss. Auch da, dass man einfach da in sich geht, mit wem lebe ich denn zusammen? Ich muss da gar nichts erfinden. Zu welchem Einsamen kann ich denn gehen, die ich gar nicht kenne? Sondern erstmal anfangen, wo kenne ich denn Leute und weiß das, dass sie einsam sind. Ganz herzliche Einladung dazu. Ja, Corona macht einen wild. Wir haben jetzt ja Sommerkirche und in Westrauderfehn ist das immer anschließend eigentlich auch mit Tee. Und vor ein paar Tagen meinte ich, dass meine Gattin zu mir gesagt hat, ach Mensch, das wäre es ja schön, wenn es Tee gäbe. Ich habe gesagt, jo, dann machen wir das. Habe dann das an die Mitarbeitenden heute dann geschrieben. Und dann sagte meine Gattin gestern zu mir, nee, da geht doch gar nicht Tee trinken. Mit dem Abstand, das kann doch gar nicht funktionieren. Da haben wir gedacht, naja gut, dann ist eben kein Tee trinken. Aber als ich heute Morgen hier kam, haben Wilma und Alwin und Klaas alle schon für Tee aufgebaut. Genau, ganz herzliche Einladung, nochmal vielleicht dem Paar zu gratulieren. Eine ganz besondere Gruppe ist aus Potzhausen auch da, vielleicht findet man das heraus, was sind das denn für welche. Das finde ich ist eben doch das Besondere, dass man das dann auch nochmal ein bisschen miteinander austauschen kann, mit dem gebotenen Abstand und dann auch, ja, müssen wir wahrscheinlich mit dem Einschenken ein bisschen helfen, Wilma nickt, dass nicht jeder plötzlich an die Sachen rangeht. Aber man kennt das ja schon aus anderen Zusammenhängen. Also ganz herzlichen Dank euch dreien, dass ihr das so aufgebaut habt. Lasst den Abwasch ruhig stehen. Wird sich wohl jemand für finden. Wir werden sehen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und Sie haben es wahrscheinlich gesehen, natürlich feiern wir auch nächsten Sonntag Gottesdienst, dann ist es nicht Sommerkirche, sondern wieder auch in den einzelnen Gemeinden. Nächste Woche dann wieder mit Pastor Hermann Dietjen.
Ja, vielen Dank, Maike. Wir wollen zu Gebet und Segen aufstehen.
Herr unser Gott, viele Stimmen prägen uns, sagen uns, wer wir sind und wer wir nicht sind. Wir hören Worte, die uns aufbauen, aber auch Worte der Kritik. Manchmal stellen wir uns selbst in Frage, sind voller Selbstzweifel. Wir bitten dich, dring du durch zu uns. Gib uns festen Boden unter den Füßen, Sonne und Wind für unser Herz. Lass uns neu entdecken, dass wir dein sind. Und darum wertvoll, unabhängig von dem, was wir sind, tun und haben. Jesus, du verbindest dich selbst in der Taufe mit uns. Dein Schicksal wird unser Schicksal. Dein Tod ist der Tod unserer Schuld. Deine Auferstehung ist unsere Hoffnung auf ewiges Leben. Mitten in diesem Leben und mit Hoffnung über dieses Leben hinaus. Hilf uns, dass wir dir zur Ehre und dem Nächsten zum Nutzen leben. Lass uns aufstehen gegen alle Unterdrückung von Menschen. Lass unser Leben Kreise ziehen. Bewahre uns davor, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen. Öffne unsere Augen und Herzen für die Menschen um uns herum. Wir sind dein. Und für dich dürfen wir unterwegs sein. Wir wissen, dass du uns treu zur Seite bist. Gib uns auch den Mut, für dich loszugehen. In der Stille nennen wir dir die Menschen und Anliegen, die wir auf dem Herzen haben. Gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch. Und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Irgendwann müssen sie gehen. Hier ist gleich nochmal ein nächster Gottesdienst. Gott befohlen.
Das ist eine Schuhe.